Steigere dein Selbstbewusstsein und schaffe mit unserem Podcast eine Realität nach deinen Vorstellungen. Viel Freude beim Zuhören und Umsetzen. Hier ist auch schon dein Gastgeber, Philipp.
Hey, schön, dass ihr wieder da seid. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Erfolgsrhythmus-Podcast. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast eingeladen. Es freut mich sehr, dass er sich Zeit genommen hat. Wir haben uns vor mittlerweile 4 Jahren auf dem Cannstatter Wasen kennengelernt, so zwischen 2 Gigs. Und jetzt erst vor kurzem im Oktober wieder am gleichen Ort getroffen. Und wir konnten ein bisschen quatschen zum Thema Schlagzeug, zum Thema Musik machen generell. Und der Kontakt ist bis heute nicht abgerissen, sodass wir gemeinsam eine Podcast-Folge gestalten können. Mein heutiger Gast weiß, worauf es ankommt, wenn es um den richtigen Groove geht. Er war schon in vielen Bands tätig und tourt aktuell mit den Fetzentalern durch Deutschland, Österreich, die Schweiz und Frankreich. Und heute Abend hat er sich Zeit genommen und ich freue mich, wie gesagt, sehr, dass er mein Gast ist. Ein Hallo und Servus sagt man, glaube ich, Chris, gell? Ein Hallo an Chris Eckmüller.
Servus oder habe die Ehre. Hallo Philipp.
Ja, Chris, wie gesagt, ich finde es richtig schön, dass wir heute Abend ein bisschen quatschen können. Wir haben uns ja auf dem Cannstatter Wasen getroffen und danach ging es gleich weiter für euch nach Savanne, war es, glaube ich. Da war auch so eine Art Oktoberfest.
Saverne, genau, so ein Bierfest. Das größte in Frankreich, genau.
Sehr cool auf jeden Fall. Das heißt, ihr seid da das ganze Jahr über unterwegs. Ich habe mal in euren Tourkalender geschaut. Hauptsächlich spielt ihr in Flachau tatsächlich, im Gutshof. Genau. Quasi so euer musikalisches Wohnzimmer. Doch darüber hinaus seid ihr auf Oktoberfesten, auf Volksfesten engagiert. Jetzt war es natürlich nicht immer so. Also ich stelle zu Beginn sehr gerne die Frage, wie fing es eigentlich an? Wie war denn dein erster Kontakt mit Musik generell?
Naja, also mein erster Schlagzeuglehrer, das war natürlich lustig irgendwie. Das war so ein Weihnachtsmarkt oder ein Nikolausmarkt bei mir im Ort. Und da gab es so einen Umzug und der hatte die Snare halt umgebunden. Und dann dachte ich mir so, hey, das ist aber cool. Das will ich auch machen. Und da war ich 5. Da war ich 5 oder 4 und dann habe ich einen Termin mit meiner Mama ausgemacht bei dem und dann hat sie so gesagt, ah nö, da warten wir lieber noch ein bisschen. Und irgendwie ein bisschen später dann, war das dann mein erster Schlagzeuglehrer und bei dem war ich tatsächlich 10 Jahre im Privatunterricht. Genau, und ich war, glaube ich, 1 Jahr bei ihm, dann war ich sofort in dem örtlichen Orchester hier und wie heißt das bei euch? Blaskapelle heißt es ja nicht, oder?
Ja, kann man auch oder, sagen.
Musikverein. Ja, genau. Genau, der Musikverein. Ja. Und dann halt Schulband und was es nicht alles gibt. Und nach der Schule war ich halt dann mit 16 fing ich da eine Ausbildung an zum Elektroniker, weil natürlich die Eltern immer sagen, ja, mach mal einen Job irgendwie und dann kannst du die Musik machen. Und dann kam so eine örtliche Band auf mich zu, erst noch die Schulband, dann so eine Nachwuchsband und dann tatsächlich so eine angesagte örtliche Band. Da haben wir so 40 Gigs im Jahr gespielt und ich war 18. Wobei, es gibt eine geile Geschichte irgendwie, da war ich 14 und ich habe in einer Death-Metal-Band gespielt.
Ach, hey, okay.
Ja, total witzig. Und meine Mama hat mich zu den Gigs gefahren. Irgendwie so total, also so ein Metal-Festival mit 2000 Leuten. Und ich schön gekämmt mit dem Poloshirt und so. Und dann kamen die ganzen Metaler da und ja, ich habe da dieses Festival runtergeprügelt. Und die Mama stand neben mir auf der Bühne. Ja, das war witzig, genau. Und auf alle Fälle, dann war ich bei dieser örtlichen Band, ich glaube 2 Jahre, genau. Und dann kam schon die erste Profiband auf mich zu, und zwar Keep Cool aus Österreich. Und in der Zeit bin ich immer von Linz beziehungsweise Perg hin und her gependelt, weil also die Band kam aus Perg, Bezirk Perg in Österreich, und ich war dann immer so bei Privatstunden an der Uni in Linz so 2, 3 Monate. Und dann habe ich aber gesagt, okay, ich habe da eigentlich keine Zeit dafür, den habe ich das dann auch erzählt, viele Gigs, und habe ich schon unterrichtet und so weiter. Und genau, dann war ich dort auch nicht mehr. Aber ich habe natürlich so diese typischen Abzeichen gemacht, die kennst du sicher auch, oder? Bei den Musikvereinen.
Ja, bei uns
Dann war
gibt's
ich,
die
ja.
D-Lehrgänge zum Beispiel, so Sachen.
Genau, dieses Bronze-, Silber- und Goldding. Und ja, und ansonsten, also seitdem bin ich eigentlich nur irgendwie auf Tour.
Das heißt, das Wissen, was du dir angeeignet hast, das war über Selbststudium hauptsächlich, also
Ja, ja.
nicht das traditionelle Studium mit Abschluss, sondern einfach, hey, wo kann ich Erfahrungen sammeln, was kann ich tun, dass ich als Schlagzeuger vorankommen.
Ja, genau. Beziehungsweise durch diese Band in Österreich dachte man, okay, ich komme immer an Linz vorbei, an der Bruckner Uni, und ja, informiere ich mich halt mal, wie das so läuft. Aber irgendwie war das dann zu stressig, und dann hat er keinen Bock mehr irgendwie. Und dann hat man so gedacht, hey, ich habe genügend Jobs, ich glaube, ich brauche dieses Studium gar nicht. So. Und naja. Das waren dann auch schon irgendwie, glaube ich, 130 Spieltage im Jahr oder so mit der Band. Und neben Unterricht und so, das reicht ja völlig. Genau. Also so bin ich in das Berufsmusiker-Ding eingestiegen.
Und das heißt, du warst dann ein paar Jahre da dabei?
2.
2 Jahre,
Also
genau.
genau, 2 Jahre bei der ersten, also örtlichen, sage ich jetzt mal, semi-professionellen Band, und dann 2 Jahre bei der Profiband in Österreich. Und dann kam das Angebot von der Band Frontal aus der Oberpfalz. Da haben wir, glaube ich, dann 180 Termine gespielt im Jahr. Oder 190. genau. Und da war ich dann 8 Jahre dabei.
Und das war dann ja quasi auch eine Partyband, so wie
Ja,
ich es.
genau. Also alles irgendwie dasselbe. Also immer diese Bierzelt-Oktoberfest-Sache. Bis auf, wir waren dann immer 6 Wochen in London auf dem Winter Wonderland. Da haben wir jeden Tag gespielt. Jeden Tag. 43 Tage war das. Das war aber ja auch ein riesen, riesen Festzelt, irgendwie mit, ich glaube, 6.000, 7.000 Leuten. Aber ja, da spielst halt dann irgendwie so englische Mucke. Genau.
Und wie ist jetzt euer Plan für die Winterauftritte mit den Fetzentalern? Habt ihr da auch so ein spezielles Programm vorbereitet in Richtung Weihnachtsklassiker oder so? Ja, diese X-Mess-Titel, die man so kennt.
Ja, die spielen wir halt jetzt bei diesen Exklusiv-Weihnachtsfeiern, genau. Aber 2 bis 3 reichen völlig.
Das heißt aber folglich, ihr spielt auch da so eure normalen Sets, die ihr das Jahr über spielt, oder wie sieht's aus?
Nö, ein bisschen mehr Tanzmucke halt. Ein bisschen mehr so ins Poppige oder Charts und so. Also diese typischen Oktoberfest-Songs spielen wir da jetzt nicht.
Okay. Das heißt,
Genau.
da kommt dann schon ein bisschen Abwechslung rein, weil ich habe mir ehrlicherweise schon die Frage gestellt, wenn ihr jetzt über 100 Auftritte oder mit
Ja.
Frontal waren es dann ja 180 sogar,
Ja.
spielt im Jahr. Klar, wenn man jetzt trommelt, ich spreche jetzt mal für mich, Chris, dann ist man immer so ein bisschen so im Flow drin und es macht dann Laune. Aber ich sage jetzt mal so, man hört es ja auch von vielen Musical-Schlagzeugern, wenn man jeden Abend das Gleiche spielt, da stellt sich früher oder später auch eine Routine ein. wie schaffst du es trotzdem, dass da nicht die Lust dran verloren geht? Oder gibt es da trotzdem auch Tage, wo du sagst, okay, jetzt muss halt der Gig gespielt werden, auch wenn jetzt vielleicht das Programm ja schon ein bisschen runtergespielt ist, ich weiß nicht, wie es dir da geht.
Tatsächlich hatte ich noch nie das Gefühl, also dass ich keine Lust habe.
Cool, okay.
Und ja, keine Ahnung. Ich mache das halt einfach saugern. Das ist halt irgendwie Einstellungssache natürlich. Und im Endeffekt ist ja irgendwie egal, ob jetzt da 10.000 Leute sind oder keine Ahnung, 50. Du musst ja trotzdem irgendwie deinen Job machen. Und es ist natürlich ein Job, aber er macht halt irrsinnig Spaß, also mir zumindest. Und deswegen ist es für mich irgendwie so, auch diese 50 Leute, die hier sind, haben irgendwie mega Spaß und um das geht's ja irgendwie.
Das heißt,
man muss ja die Leute unterhalten.
Ist das so quasi das, was dich antreibt, die Freude zu spüren vom Publikum?
Auch natürlich, absolut. Wobei ich schon sage, ob ich jetzt bei mir hier im Studio bin oder auf der Bühne, sobald ich irgendwie an meinem Set hocke, dann will ich einfach spielen. Ich habe einfach, das ist tatsächlich mein Traumberuf, ganz ehrlich. Und da gab es dann nie einen Tag sicher. Man ist mal krank oder irgendwie müde vom Touralltag, aber sobald irgendwie ja, Showtime ist die Welt, tickt die Welt wieder ganz anders.
Das ist schon so eine Sache, ja. Wenn man jetzt auch daheim übt oder ja, beim Auftritt ist es genauso. Wenn dann der erste Ton erklingt, dann ist man einfach im Moment und alles andere ist ausgeblendet.
Ja, absolut.
Würdest du sagen, das reizt dich auch am Schlagzeugspielen, dass du halt voll bei der Sache bist und direktes Feedback bekommst auch von den Trommeln und von den Becken und einfach den Rhythmus spüren kannst?
Ja, auf alle Fälle. Also gerade bei den großen Hallen, da ist halt natürlich das Akustik mit dem Akustikset schon geil. Also jetzt irgendwie im Winter über, also in Flacher zum Beispiel, oder diese Weihnachtsfeiern und so, die spiele ich mit dem Digitalset, mit dem Geva G9. Was einfach angenehmer ist für jeden in diesen, naja, kleineren oder leiseren Locations, sag ich jetzt mal. Aber natürlich, wenn du jetzt so ein Fest spielst mit 10.000 Leuten, also da willst du natürlich auf dem Akustikset da natürlich das Feedback bekommen und das macht natürlich irrsinnig Laune. Genau.
Das ist auch so ein Konflikt, den viele Eltern haben. Ja, denke ich mir mal,
zum Beispiel.
Wenn der Junior anfangen möchte mit Schlagzeug, jetzt bei mir war es so, wir hatten einen Dachboden oben und da konnte ich dann das Zeug hinstellen und ich würde auch wieder eigentlich nur aus akustischen Gründen und einfach weil es toll klingt und man ein besseres Feedback hat, finde ich, auf einem normalen Drumset spielen, also kein E-Drumset. Wie war denn das damals bei dir? Hast du zuerst in Anlehnung an jenen Weihnachtsmarktbesuch eine kleine Trommel bekommen, oder?
Genau.
Ja.
Ja, also ein Jahr lang hatte ich nur die Snare, also nur eine Snare. Ich habe den Lehrer schon verflucht, dachte mir, hey, was ist denn da los? aber tatsächlich war das genau richtig. Also ich konnte quasi alles spielen nach dem Jahr. Also du bist irgendwann so fit auf der Snare, dass du sagst, okay, hey, das ist jetzt völlig egal, spiele diese Paradiddle oder Single Strokes auf der Hi-Hat und auf der Snare oder auf den Toms oder ist ja völlig egal. Ich kann's. Genau. Aber natürlich, also Anfangszeiten war ich nur bei diesem Musikverein an der Snare, genau.
Ja. Marsch, Polka, Walzer, wie man es halt so dann lernt am Anfang.
Ja, klar. Genau.
Lass uns da gleich noch dazukommen zum Thema Üben. Was mich jetzt noch interessieren würde, ihr spielt ja hauptsächlich die Gigs jetzt in Flachau auf dem Cannstatter Wasen oder auf den ganzen Volksfesten abends, sagen wir mal von 8 bis 12. Wie sieht dann der normale Tag bei dir aus? Was machst du zur Vorbereitung? Machst du tagsüber noch Übungen? Machst du vielleicht sogar Sport, um dann fit zu sein am Abend? Und vor allem, wie schaffst du es, nach dem Auftritt runterzukommen? Weil das ist etwas, was mir immer ein bisschen schwerfällt. Man ist dann noch aufgedreht nach dem Auftritt und bis man dann ins Bett geht, das dauert dann einfach.
Ja, absolut. Also kommt immer darauf an, wie jetzt zum Beispiel in Stuttgart am Wasen ist halt so, wir sind ja da gefühlt 2 Wochen, glaube ich, oder 17 Tage. Und da bist du halt im Hotel und naja, Fitnessstudio gibt es ja eigentlich immer. Und das ist mir eigentlich schon wichtig, ein bisschen Sport nebenher. Aber dass ich jetzt irgendwie auf Tour mich irgendwie auf den Abend vorbereite, das mache ich jetzt nicht. Also ich mache jetzt irgendwie keine Übungen in einem Hotelzimmer auf einem Pad oder so. Das mache ich nicht. Naja, und dann meistens das Set steht ja dann und dann kommen wir halt an, irgendwie 2 Stunden vorm Gig. Ja, dann hockst halt in der Garderobe oder so und dann geht's halt los. Und dann prügel ich halt die 4 Stunden darunter. Und ja, normal, also wenn ich jetzt nach dem Gig zum Beispiel heimfahre, dann will ich irgendwie gar nichts hören. Da höre ich keine Mucke oder sonst was oder ich höre ein bisschen so Klassik oder Jazz oder, aber ich ziehe mir jetzt nicht irgendwie eine Rockscheibe oder eine Metalscheibe rein.
Das heißt, ihr fahrt dann immer zusammen mit eurem Bus wieder zum Hotel und kommt dann gemeinsam runter, oder wie sieht es dann aus?
Ja, entweder oder. Also auf dem Wasen zum Beispiel gehen wir alles zu Fuß. Da ist das Hotel ziemlich 20 Minuten Fußweg.
Ah, gut, ja.
Das ist dann nachts natürlich schon total entspannt. Dann kannst du ein bisschen abschalten und ja. Nö, also da fahren wir eigentlich nie mit dem Bus dann. Wobei es ja oft so ist irgendwie, dass man irgendwie, keine Ahnung, Freitag, Samstag, Sonntag oder Donnerstag, Freitag, Samstag spielen und dann geht's halt irgendwie direkt nach dem Gig heim oder wir bleiben dann im Hotel und fahren dann einen Tag später heim.
Ja.
Kommt immer darauf an, wo wir sind. Genau.
Und wenn ihr dann so eine Konstellation habt, dass es wirklich nach dem Wochenende heißt, okay, jetzt abbauen, die Gigs sind jetzt an dem Ort abgeschlossen, inwieweit musst du dich um dein Equipment kümmern? Habt ihr einen Backliner oder hast du einen Drumtech, der das für dich übernimmt?
Ich mache das tatsächlich alles selber. Es gab mal, also wir haben da so einen Deal mit unserer Technikfirma. Es kommt ja quasi bei uns, wir machen ja nur Backline-Shows. Und das heißt, Licht und Ton steht bei uns immer und wir kommen nur mit dem Sprinter. Und meistens fahre ich mit dem Techniker mit und somit bin ich immer eigentlich der Erste vor Ort. Und ich baue mir halt meine Kiste selber auf. Zu Frontalzeiten zum Beispiel gab es eine, oder machte diese Technikfirma auch noch den Backline-Job, aber mir ist es relativ egal. Ich baue mir die Kiste auch selber auf. Ich habe da kein Problem damit.
Das hat ja auch den Vorteil, dass du dann immer genau weißt, wo und wann der nächste Fellwechsel zum Beispiel fällig wird.
Ja, zum Beispiel.
Machst du das in einem gewissen Turnus? Ja, einmal im Jahr, zweimal im Jahr oder öfter.
Also schon öfter. Kommt immer drauf an. Also ich sage jetzt mal so, wenn ich jetzt tatsächlich auf dem Cannstatter Wasen die 17 Tage spiele, dann wechsle ich das sicher irgendwie jeden vierten Tag oder so. Also zumindest die Snare. Bei den Toms ist was anders, aber die Snare wird eigentlich schon regelmäßig gewechselt.
Ja, das ist krass. Weil vielleicht liegt es an dem Genre, das ich spiele, so Blasmusik, da hebt das Fell, also locker
Ja.
ein, 2 Jahre. Liegt es an den Rimshots oder was ist da
Naja,
die
das
Ursache?
ja vielleicht von der Prügelei.
Ja, gut, aber die macht ja auch Spaß, die Prügelei, wenn wir ehrlich sind,
Ja,
gell? Auf das Snare Drum.
absolut.
Ich hatte jetzt tatsächlich letztes Jahr ein bisschen Pech mit der Fußmaschine.
Ja.
Ich erinnere mich an ein Konzert im April 22. Da hatte ich tatsächlich Glück, denn da ist, ich weiß nicht, du hast ja auch eine DW-Fußmaschine, glaube ich.
Genau, ja.
Bei den neueren ist jetzt leider so, dass die Feder nur in so einer kleinen Bohrung von so einer Metallscheibe drin hängt. Also es gibt nicht mehr den großen Metallhaken.
Genau.
Der dann die Feder mit, oder das Trittbrett besser gesagt, mit der Welle verbindet für den Schlägel. Und bei dieser besagten Metallscheibe ist quasi die Feder rausgerissen, weil dieses Metallstück zwischen Bohrung und Rand durchgebrochen ist. Und ja, was soll man machen? In dem Fall hatte ich keine Ersatzmaschine dabei, aber glücklicherweise war noch ein anderer Schlagzeuger der nachfolgenden Kapelle vor Ort und konnte mir dann seine Maschine geben.
Aha.
Und dann war der Auftritt quasi gerettet, aber das hat mir einfach gezeigt, es ist wichtig, für bestimmte Fälle Ersatz dabei zu haben. Ich habe auch seitdem, wie gesagt, eine Ersatz-Snare dabei und eine Ersatz-Fußmaschine. Und ich muss auch sagen, diese Metallscheibe, also es war bei der DW 8000, die war für mich nicht wirklich auftrittstauglich. Ich habe es auch zwischenzeitlich umgerüstet auf so einen Haken, quasi Feder mit Haken. Ich habe jetzt bei dir zufälligerweise gesehen, ich glaube, du hast auch eine Feder mit Haken dran.
Bei der 5000er.
Genau, ist für mich auch deutlich praxistauglicher, weil man dann das einfach auch leichter und ohne Werkzeug vor allem reparieren kann.
Richtig.
Ist das dir auch wichtig bei deinem Equipment oder was hast du generell dabei für Notfälle, falls mal was kaputt geht?
Für Notfälle auf alle Fälle eigentlich jedes Ersatzteil der Fußmaschine. Also ob das jetzt eine Feder ist, eine Mutter ist oder eine Scheibe oder halt eine zweite Fußmaschine.
Mhm.
Genau.
Eine zweite macht ja eigentlich dann auch mehr Sinn, oder?
Weil es schneller geht, ja.
Geht schneller, ja. Wir hatten jetzt tatsächlich auch dieses Jahr einen Auftritt, also irgendwie verfolgt mich die letzten 2 Jahre.
Okay.
Da ist die Feder dann kaputt gegangen während dem Gig und da bin ich dann auch kurz hinter die Bühne, habe die Ersatzmaschine geholt und ich weiß noch, unser Bassist oder Tubist, muss man ja korrekterweise sagen, in der Blaskapelle hat dann als Gag gemeint, ja, unser Schlagzeuger hat jetzt kurz seinen Schlagfell gewechselt von der großen Trommel, jetzt können wir weitermachen. Wäre schön, wenn es so schnell ginge, gell?
Absolut, ja klar.
Was hast denn du da schon erlebt? Ich kann mir nur vorstellen, dass wenn man über 100 Gigs pro Jahr spielt, da einiges passiert.
Ja, aber tatsächlich noch nie was mit der Hardware.
Mhm.
Also ich hatte noch nie einen Ausfall bei oder an der Fußmaschine, noch nie. Ja, dass mal ein Fell kaputt geht, ja. Snare-Fell-Riss und du hast kein Ersatzfell dabei. Das ist ganz bitter.
Uiuiui.
Oder Bassdrum-Fell und du hast kein Ersatz dabei. Das ist natürlich der Worst Case überhaupt. Und das ist tatsächlich passiert. Weiß es nicht, das war Samstag. Und am Sonntag hat man einen Gig und ich hatte kein Ersatzfeld dabei. Und natürlich Sonntag haben die Läden zu. Dann habe ich das natürlich mit Gaffer, oh Gott, mit Gaffer getaped und. Aber ja, die Bassdrum, die klang halt wie eine Mülltonne.
Mhm.
Aber ja, es ist, wie es ist.
Ja, da kann der Techniker vielleicht noch was richten. Aber unser Techniker sagt immer, ein Mischpult sei kein Klärwerk. Was scheiße reinkommt.
Ja, shit in, shit out. Ja, ich kenne den Spruch.
Woran liegt's dann mit deiner Hardware, dass du da noch nie Probleme hattest? Machst du einfach vorbeugende Instandhaltung?
Auch,
regelmäßig?
Ja, absolut.
Schmieren zum Beispiel oder Teile wechseln?
Ja, immer wie so ein Kundendienst beim Auto. Also.
Mhm.
Und vor allem die Pflege halt, also. Wenn man mein Equipment irgendwie sieht, das ist eigentlich schon immer, ja, staubfrei.
Mhm. Das heißt auch regelmäßig, klar, du machst ja eh viele Fellwechsel, Spannreifen abnehmen, auch die Gratung der Kessel dann immer wieder reinigen und so.
Genau, ja. Also eigentlich immer alles tipptopp.
Sehr gut.
Ja, aber ist halt auch wichtig.
Ja, klar. Wenn was live kaputt geht, ist immer ungünstig. Ja.
Dann, absolut.
Das ist ja dein Werkzeug quasi.
Genau, ja.
Das heißt, wir haben auf der einen Seite das Werkzeug. Wenn das passt, ist schon mal die halbe Miete.
Mhm.
Aber auch derjenige, der das Werkzeug bedient, sollte wissen, was er tut.
Ja.
Das ist jetzt quasi die Überleitung zum Thema Üben.
Ja.
Wir hatten es ja vorher schon ein Stück weit davon, durch ein Jahr auf der Snare Drum quasi die Basics gelernt.
Ja.
Und die lassen sich dann auf das Drumset übertragen. Sind die Basics auch heutzutage noch ein wichtiger Teil in deiner Übe-Routine?
Absolut, ey, absolut. Meiner Meinung nach das Wichtigste eigentlich, ob du jetzt Singles oder Doubles spielst oder Paradiddle irgendwie, das ist ja dank des Metronoms. Ja, das macht halt einen riesen Unterschied, ob du mit Metronom übst jetzt und was du natürlich übst. Und also Schnelligkeitsübungen mache ich halt nur mit Metronom, sonst kannst du ja selber irgendwie nicht testen. Beziehungsweise siehst du den Fortschritt nicht. Und das gebe ich eigentlich so meine Schüler zum Beispiel auch weiter.
Das heißt, du bist auch ein Befürworter des Merksatzes oder ja, der Leitregel, dass Schnelligkeit erst kommen kann, wenn die Sicherheit steht.
Ja, absolut. Also alles andere macht ja irgendwie keinen Sinn. Also was bringt mir das, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, wie ein Blöder irgendwelche Singles übe und ich bin verkrampft ohne Ende und bin nach 10 Sekunden irgendwie platt. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Also ist halt schon irgendwie wichtiger. Erstens mal die Technik, beziehungsweise wie du an die Übungen herangehst, sage ich jetzt mal. Und ja, man braucht einfach einen Plan. Aber jeder fängt irgendwann mal von vorne an und ja, der eine schneller, der andere langsamer. Aber es ist einfach nur eine Übungssache. Also das liegt teilweise nicht einmal irgendwie, hat einer Talent oder nicht, weil meistens, wenn er Talent hat, dann geht es ja meistens, sage ich jetzt mal, um das Rhythmusgefühl. Aber der hat sicher nicht irgendwie das Talent, dass er irgendwie auf die Schnelle brutal schnell spielt oder die richtige Technik spielt oder sofort alles kann. Also
Ja, man kommt nicht um die Stunden herum.
nö, überhaupt nicht.
Das ist einfach ein Zeitaspekt. Und ich habe jetzt auch einen bekannten Schlagzeuger, also einen Kumpel von mir besser gesagt, der hat, muss man wirklich beachtenswerterweise sagen, mit Anfang 30
Ja.
Schlagzeug spielen für sich entdeckt. Es war eine witzige Story vor 4 Jahren. Das war auch in dem Jahr, als wir uns quasi kennengelernt haben, sind wir auf dem. Ja, da sind wir
Okay.
auf dem Schützenfest gefahren und wir haben halt noch jemand gebraucht. Du kennst in der Blaskapelle kleine Trommel, große Trommel und die Marschbecken beim Umzug. Und die Marschbecken haben wir, wie gesagt, noch nicht besetzt gehabt. Und da hatten wir halt einen Auftritt und haben einen Marsch gespielt. Und dann habe ich zu ihm gesagt: Komm, jetzt nimmst du mal die zwei Becken da in die Hand und mach mal das, was ich dir vorklatsch. Und er hat es dann können und ist dann mitgegangen. Irgendwann hat er dann noch Schellengrenz
Okay.
gemacht und so ein bisschen Handpercussion für die modernen Titel. Und vor 2 Jahren oder ja, so um den Dreh hat er gesagt, ja, jetzt möchte er es aber richtig lernen, weil irgendwie kann er zwar jetzt die Sachen ein bisschen schon bedienen, aber da geht dann auch der Spaß flöten, wenn man quasi da jetzt nicht weiterkommt. Er möchte auch die Noten verstehen und wie der Rhythmus, wie das alles zusammenhängt.
Ja.
Und jetzt hat er seit einem Jahr, glaube ich, so ungefähr Unterricht, auch bei meinem alten Schlagzeuglehrer. Und er geht voll darin auf. Also
Ja.
er schickt zum Teil Videos, wie er auf den Kochtopfdeckel übt, weil er halt daheim kein Set hat.
Ach so,
Er
okay.
hat so Übungspads, ja, und die haben einen Proberaum sogar gemietet, aber da kann er halt nicht so ad hoc hin. Und deshalb hat er daheim so ein Übungs,
Ja, so ein Set, genau.
mehrere Übungspads quasi als Set aufgebaut. Genau, und das taugt auf jeden Fall. Und er spielt jetzt zum Beispiel auch schon den Achtelgroove, tut sich halt noch ein bisschen schwer mit Schnelligkeit, aber da habe ich zu ihm auch gesagt, er muss einfach sicher werden im Groove und so ging es mir damals zumindest. Irgendwann hat man so dann ein Gefühl dafür,
Ja.
wie ich quasi den Rebound steuern kann, auch im schnellen Tempo und dann kommt es von allein, ja.
Ja, absolut.
Chris, wenn du jetzt übst, wir haben gerade gesagt, die Basics machst du, gib uns mal einen Einblick in deinen Übealltag. Angenommen, es gibt ein neues Set von De Fetzenthaler mit einem neuen Song oder du möchtest zum Beispiel ein Solo üben. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Du bist ja auch als Solokünstler unterwegs.
Ja.
mit deinem Schlagzeug. Wie gehst du denn da vor? Weil gerade beim Solo geht es da schon um technisch anspruchsvolle Dinge, auch in Richtung Bassdrum, Linear Drumming, wenn man das jetzt mal als Fachbegriff nimmt,
Ja.
oder irgendwelche triolischen Bewegungen über die Tom-Toms. Wie übst du da auf eine Weise, dass es dich motiviert und dass du das dann auch überzeugend spielen kannst?
Also, wenn ich jetzt quasi ein Solo übe, oder irgendwelche Fills, oder egal, wenn ich was auf Instagram zum Beispiel sehe, oder auf YouTube, dann hole ich mir irgendwie diese Inspiration und dann checke ich mir das am Set irgendwie aus und ja, dann übe ich die Sachen. Aber für mich ist irgendwie, was mich immer reizt, sind diese Independence, Sachen irgendwie mit, sag jetzt mal so, 8 oder 16 Grooves oder mit den Füßen und du solierst halt mit den Händen irgendwelche Triolen oder Sextolen oder so Fünfergruppen und so und das macht dann schon Laune. Und macht halt nicht jeder. Das ist immer wichtig, ich will irgendwie, natürlich, wenn es jetzt heißt, irgendwie, ja, jetzt spielt er mit seiner Party-Cover-Band da wieder, aber der eine spielt es halt so und der andere spielt es halt so. Und den Unterschied, der ist mir eigentlich schon immer wichtig, den muss man irgendwie hören. Und kommt halt schon irgendwie, was macht derjenige zu Hause? Was übt der? Was hat der für Ziele? Kann er? Viele sagen immer, es geht nur um die Schnelligkeit, wenn ich ein Solo spiele, aber ich sehe es komplett anders irgendwie. Also die Unabhängigkeit ist für mich irgendwie viel, viel cooler.
Und wie übst du dann so Sachen? Gerade wenn es um verschiedene Rhythmen geht in den Händen und in den Füßen, erarbeitest du erst den Handbereich separat und den Fußbereich und setzt du dann zusammen? Oder schaust du nach Mustern? Oder ja, wie gehst du davor?
Ich mache es meistens so, also wenn ich jetzt irgendwie, wenn ich jetzt soliere, dann sind ja irgendwie, die Füße spielen ja immer den gleichen Rhythmus. Und immer, was bei mir gleich ist, das schalte ich quasi dann weg, so, das läuft sowieso von allein und dann konzentriere ich mich halt auf die Hände. Oder halt dann umgekehrt, wenn ich sage, ich mache jetzt irgendwas mit den Füßen, dann ist halt umgekehrt. Aber wichtig ist, dass du immer eine Seite irgendwie komplett ausblendest, die sowieso von alleine läuft. Also so mache ich das.
Und bezüglich Tempo, wir haben schon drüber geredet, auf jeden Fall mit Metronom, machst du dann eine Art
Genau.
Intervalltraining und wie teilst du dir das auf in deiner Übelroutine oder wenn man mal eine Woche nimmt, sagst du, okay,
Ja.
jeden Tag Viertelstunde Intervalltraining und dann, wenn die Arbeit in Anführungszeichen geschafft ist, übe ich noch einen Song oder mache einen Playalong zum Auflockern.
Ja, zum Beispiel, genau. Nö, also ich sage jetzt mal, diese Standard-Rudiments, die jeder kennt, die mache ich halt mit Klick und die machen wir halt einen Plan zum Beispiel mit, ich sage jetzt einfach mal, ich starte mit Singles, ein Takt Singles, ein Takt Doubles, ein Takt Singles, ein Takt Paradiddle, und dann schreibe ich zum Beispiel daneben irgendein Tempo hin. Sagen wir jetzt einfach 120. Das Ganze in Sechzehntelnoten. Und ich mache das dann so 3 Minuten. Also 3 Minuten, Tempo 120 und ich spiele immer wieder dieselben Wiederholungen. Bin ich locker, bin ich nicht locker? Wie waren die 3 Minuten? Und dann, wenn ich es ohne Probleme schaffe, dann mache ich einfach ein Kreuz, also oder einen Haken. Und dann geht es nächsten Tag quasi weiter, sage ich jetzt mal mit 124 oder 125 und das ist dann irgendwie bis 150, 160 rauf. Jede Woche.
Okay. Und wie würdest du jetzt vorgehen für den Fall, dass es stagniert? Also angenommen, ein neuer Rhythmus fernab der bekannten Rudiments und du bist bei einem Tempo angelangt, wo du einfach ja, merkst, okay, ohne Verkrampfen geht es nicht weiter. Wie würdest du da vorgehen?
Ja, einfach vielleicht bei solchen Sachen, wenn ich merke, ich verkrampfe, dann machst du irgendwie ein Video und schaust mal, was ist falsch, was mache ich da jetzt anders wie sonst? Und dann ist irgendwie die Stockhaltung oder ist, es gibt ja tatsächlich irgendwelche Übungen, die machst halt irgendwie anders oder lockerer, wenn du nur am Hocker anders sitzt, zum Beispiel. Oder spielst du Heel up, Heel down mit den Füßen oder es gibt ja mehrere Faktoren. Aber grundsätzlich mache ich es dann so, dass ich einfach ein Video mache und da denke ich mir, okay, hier hakt es irgendwo. An dem muss ich quasi arbeiten und oder was ändern halt.
Ja, ich erinnere mich an meinen Unterricht, da waren auch immer Spiegel im Übungsraum.
Zum Beispiel, genau.
Und dann konnte man quasi genau beobachten, okay, was macht meine Hand, was macht mein
Ja,
Handgelenk, ja.
genau. Aber
Gut.
die Spiegelzeiten sind ja vorbei. Es gibt ja, keine Ahnung, Social Media oder halt diese, ja, gibt ja nur noch Handys und Kameras und naja.
Ja, stimmt. Das gab's zu unserer Jugend. Das klingt schon so weit
Gab's.
weg, das gab's da noch nicht, nee.
Da gab es halt einen Spiegel.
Ja, quasi analoger Unterricht.
Genau.
Cool, vielen Dank für die Einblicke. Ich denke,
Ja, klar.
können die Zuhörer viel mitnehmen. Jetzt seid ihr ja morgen schon in Salzburg für eine Firmenfeier engagiert. Wann kommt da die Vorfreude bei dir?
Ja, jetzt schon. Also ganz ehrlich, klar. Also wenn man vor allem ein paar Off-Days irgendwie hat, dann ist es immer so, hey, wann ist endlich nächster Gig-Day und so. Und ja, da freust du dich natürlich.
Und ein wichtiger Beitrag sind ja immer die Bandkollegen. Wie ist es dann, wenn ihr euch trefft? Ist auch jedes Mal, nehme ich an, ein tolles Wiedersehen einfach. Vor allem, wenn man schon, ich glaube, 4, 5 Jahre oder
Das fünfte
fünf
Jahr ist,
Jahre
ja,
kennt ihr euch schon, ja.
2018, genau, ja, genau. Es ist halt irgendwie schon wichtig, gerade in dieser Combo ist halt das irgendwie eine andere Nummer. Also diese Besetzung gibt es ja jetzt, also so wie sie jetzt ist, seit 5 Jahren, also die Sängerin und ich quasi, wir sind ja die jüngsten Mitglieder. Und der Rest, das ist ja, die spielen ja schon teilweise 20 Jahre bei der Band und würde nicht funktionieren, wenn's menschlich nicht passen wird.
Das merkt man auch einfach, gell, wenn man
Absolut.
mit jemand auf der Bühne sitzen würde, mit dem es einfach nicht harmoniert.
Ja, und das, ich sage jetzt einfach, der Erfolg gibt uns aber dann auch recht irgendwie. Also man merkt es, man versteht sich einfach privat. Also wenn wir jetzt irgendwie im Backstage sitzen oder so, da reden wir jetzt nicht über den Gig, sondern da geht es halt auch irgendwie um Family, ums private Leben und das macht schon einen Unterschied, wenn es einfach menschlich passt. Beziehungsweise irgendwie sind ja trotzdem irgendwie Kumpels und von dem her überträgt sich das dann schon auf die Bühne und das merken die Leute dann auch. Jeder ist irgendwie gut gelaunt und ist ja, also meiner Meinung nach menschlich ist wichtiger als musikalisch.
Ja, umso schöner, dass es jetzt bei den Fetzenthal und so super passt.
Absolut. Das ist die Combo,
Ja, cool.
ey.
Habt ihr denn auch ein paar Weihnachtskostüme im Gepäck für die kommenden Auftritte oder habt ihr da irgendwas geplant?
Nö, das machen wir nicht. Na, na, na. Na. Auch diese Zeiten sind vorbei.
Ja. Erzähl, wenn du sagst, diese Zeiten sind vorbei, hast du mal was durchleben müssen, oder?
Naja, es gibt doch, naja, es gibt doch, wobei, da gibt es eine lustige Geschichte, als ich noch bei dieser Blaskapelle gespielt habe, da gibt es doch diese Waschbrettpolka. Kennst du die?
Sagt mir was, ja.
Und, naja, da war ich irgendwie, keine Ahnung, 7, 8 und da haben wir ein Konzert gespielt und dann musste ich dieses Solo auf diesem Waschbrett spielen und habe es mal so Küchenschürze angezogen und da war ich vorne in der ersten Reihe und habe quasi dieses Solo auf dem Waschbrett mit so Fingerhüten gespielt. Oh Gott, ey. Ja, aber es war ja völlig egal. Aber jetzt, jetzt machen wir sowas nicht mehr. Also natürlich gab es immer wieder diese Faschingsdinger oder Halloween oder Weihnachten, aber nö, also verkleinern tun wir uns jetzt nicht mehr.
Ja, also meine Meinung dazu, ich bin auch nicht traurig drüber, wenn man jetzt sich mal nicht verkleiden muss.
Ja,
Ich
überhaupt nicht.
bin auch absolut nicht der Faschingstyp, keine Ahnung. Wir
Ja.
waren tatsächlich auch mal in Mainz auf dem Umzug dabei, da waren wir
Oh
als
Gott.
Mexikaner, wir waren mal als Mexikaner verkleidet mit Sombreros und so, ja. Aber das ist bei dem einen Mal geblieben tatsächlich dann.
Ja,
Für mich
naja.
zumindest, ja.
Der eine so, der andere so. Also, ist ja schön, wenn es die Leute wollen, aber
Genau, ja.
ich brauche das nicht.
Dann lieber schön hinter Schlagzeug sitzen und trommeln.
Ja, absolut, ey. Absolut.
Jetzt hat man es ja gerade, das Menschliche ist super wichtig, der gemeinsame Humor. Was würdest du denn sagen, sind noch wichtige Eigenschaften, wenn man jetzt zusammen Musik macht und auch viele Auftritte spielt im Jahr?
Ja, also man merkt schon, wir spielen ja zum Beispiel bei der Fetzenthal, ist es ja so, es kommt nichts von der Dose, wir spielen alles quasi, also ohne MIDIs, ohne Sequenzen und tatsächlich auch ohne Klick, also ohne Metronom. Und da merkt man dann schon, wenn du jetzt irgendwelche Songs spielst, sind die Grooven halt teilweise cooler, wie wenn ihr jetzt bei einer Band aushilft, ja, wo das Keyboard zum Beispiel vom Band kommt oder so. Und gewisse Songs, die grooven halt dann nicht. Und deswegen ist bei dieser Combo, bei den Fetzenthalern schon so, das ist so ein eingeschworener Haufen, also jeder weiß, was der andere macht. Also, ich spiele hier mal irgendwie, ein anderes Lick wie gestern, dann dreht sich schon jeder um, so irgendwie, also tatsächlich jeder weiß, was der andere macht und das ist natürlich schon geil. Deswegen sage ich schon, ruft die Band schon ziemlich cool. Also, und das ist aber wichtig irgendwie. Also wenn ich merke, ich spiele irgendeinen Groove und die in der Band, man merkt ja das irgendwie an der Kopfbewegung oder so, dass es groovt oder es groovt halt nicht. Und wir haben halt irgendwie irrsinnig Spaß, alle zusammen, also auf der Bühne. Und man kennt sie halt blind, also musikalisch blind. Und ja, ist eine coole Sache auf alle Fälle.
Sehr gut. Das fasst eigentlich auch diese Folge sehr schön zusammen, Chris, wie ich finde. Das
Ja.
ist eine coole Sache.
Absolut, ey.
Was ich mir noch notiert habe für das Ende unseres Gesprächs, was sind denn deine Wünsche für die Zukunft?
Oh je. Musikalisch meinst du oder generell?
Generell, ja,
Oh,
was dich
generell.
so umtreibt und bewegt.
Also generell hoffe ich mal, dass sowas wie 2020 nicht mehr kommt. Dieses Mal. Also, das hoffe ich jetzt mal, dass die Menschheit jetzt irgendwie gesund bleibt und irgendwie. Ja, jeder Spaß hat an dem, was er macht und ich hasse zum Beispiel diese Neider. Das mag ich irgendwie gar nicht. Deswegen finde ich es relativ cool, dass man für Kollegen zu Kollegen jetzt sich ja so gut versteht irgendwie. Und es gibt ja trotzdem in dieser Szene viele, die das irgendwie dann schlecht reden, weil der spielt ja so oft und bla bla bla. Das soll einfach aufhören, das Ganze mal. Es funktioniert nur miteinander und ja, wie im normalen Leben halt auch. Und so ist halt bei unserem Job auch. Und das ist eigentlich das, was ich mir wünsche. Ich will einfach mal Ruhe, ich will Frieden haben und jeder soll gesund bleiben, so.
Sehr schöne Worte.
Ja, absolut, also.
Ja.
Ist halt wichtig.
Dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, Chris, wirklich vielen, vielen Dank.
Ja, danke für die Einladung, ey.
Ja, ich habe dir zu danken, weil ich noch keine Folge hatte, wirklich mit einem gestandenen Drummer. Also wirklich, weil wir uns auch tatsächlich nur zweimal gesehen haben auf dem Vasen nach den Kicks und
naja. Ja.
Irgendwie hat es halt einfach gepasst, gell? Und wir sind ins Gespräch gekommen.
Absolut.
Ich weiß sogar noch, 2019 hätte ich fast meine Hi-Hat-Symbols vergessen, aber du hast dann gesagt, hey.
Ja, das stimmt, hey, da war doch was, hey, genau.
Von dem her, die habe ich heute übrigens noch, dank dir.
Sonst hättest du es vielleicht auch schon wieder.
Ja, hätte ich sie in Bayern vielleicht abgeholt, dann. Ja.
Vermutlich, genau.
Cool. Hat mich sehr gefreut, mit dir sprechen zu können.
Ebenso, danke.
Fand es auch sehr spannend, da Einblicke zu bekommen, quasi ein Stück weit hinter die Kulissen. Und ich wünsche euch einfach für morgen einen schönen Auftritt. Genießt's.
Ja, danke sehr.
Genießt das gemeinsame Musik machen und habt einen tollen Jahresausklang. Lasst das Jahr und die geschafften über 100 Auftritte nochmal Revue passieren vielleicht und bleibt gesund und dann sehen wir uns im nächsten Jahr vielleicht sogar wieder auf dem Vasen, spätestens.
Auf alle Fälle, hey. Ja, schaut einfach mal irgendwie bei Social Media oder so oder auf meiner Homepage mal nach und ja, schreibt mir gerne.
Dann auch an euch da draußen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Jetzt darf der Chris sich vielleicht gleich noch eine Brotzeit, wie man bei ihm daheim sagt, genehmigen. Ich habe schon ein bisschen was gefespert, aber
genau.
Mal gucken, kommt bestimmt noch was. Der Hunger kommt wieder.
Auf alle Fälle.
Wir bleiben in Kontakt.
Ja, unbedingt.
Und euch da draußen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
Habe dere.
Das war eine weitere spannende Ausgabe. Wenn dir die Sendungen gefallen, abonniere den Kanal und schenke uns eine 5-Sterne-Bewertung, damit wir auch weiterhin interessanten Content produzieren, der dich weiterbringt. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß in deinem Erfolgsrhythmus.